herzlich willkommen zu Alt und Spiele Folge, ich glaube 28, ist aber auch egal. Es ist der Rückblick auf das Jahr 2020, über den wir heute sprechen wollen. Wir, das sind meiner einer, Tobi Wienke.
Ja, und mein Name ist Udet Schaffrath. Nee, Moment mal, ich bin der andere. Andreas Garbe, der mit dem grauen Bart.
Genau, der mit dem grauen Rauschebart, der, glaube ich, jetzt zu Weihnachten auch sehr zur Geltung kam, oder? Ich meine, du musst ja nur einen Bademantel anziehen.
Das stimmt, ja, rot einfärben und dann, aber ich habe keinen Christbaumschmuck reingehängt, so wie manche Leute das tun. Kann man ja kaufen jetzt tatsächlich, ja, also Mini-Christbaumkugeln für den Rauschebart, aber nein, so weit geht die Liebe noch nicht. Und Lametta war auch nicht drin.
Aber die Lichterkette wenigstens, oder?
Nein, auch nicht, auch nicht. Aber das nicht. Kommt, also ich meine, es ist steigerungsfähig.
Ja, eben, weil den Bart, ich meine, wir werden noch eine Weile in Quarantäne bleiben, die Friseure sind nach wie vor zu, der Bart muss weiter wachsen tatsächlich.
Ja, also ich werde auf jeden Fall länger in Quarantäne bleiben, man hat mir auch schon gesagt, wenn Corona irgendwann vorbei ist, muss ich die Maske trotzdem weiter tragen, also ich weiß nicht genau, das sagt man mir halt so, ja, genau.
Ja gut, du kannst ja auch statt Mund-Nasen-Maske einfach deinen Bart irgendwann dann hochklappen quasi, ne? Der ist
ja
nicht genug,
ja, vermutlich. Ja, auf jeden Fall, ja, genau,
ja.
Genau.
Ja, ihr merkt schon, wir kommen auch in dieser Folge nicht drum herum, das C-Wort zu sagen, nämlich Corona, was ja das alles beherrschende Thema in diesem Jahr war, für die Gaming-Industrie tatsächlich nur mit Kleinigkeiten an Auswirkungen. Ne? Also zum einen halt, dass ein paar Spiele deswegen verschoben wurden, zum anderen, dass die Switch im Sommer ausverkauft war und zum dritten, dass wahrscheinlich diese Lieferprobleme der aktuellen Generation durchaus auch davon noch beeinflusst sein könnten, weil ne, lange Zeit Lieferkettenproduktionen schwierig waren und so weiter und so fort. Und das in Kombination mit einer Verknappung natürlich dann auch zu Schwierigkeiten führen kann.
Ja, absolut. Und die großen Publisher, die haben richtig profitiert davon, weil einfach viel mehr Leute spielen, Spiele gekauft haben. Und selbst so mittelgroße deutsche Studios haben gemerkt, dass die Zugriffszahlen auf ihre Spiele, auch wenn sie etwas älter waren, deutlich in die Höhe geschnellt sind. Also die Leute spielen mehr und die Industrie freut's.
Ja, tatsächlich die ganz kleinen Studios, die Indies, die hatten tatsächlich trotz Corona nicht so viel von der Krise, muss man dazu sagen. Ich habe mit ein paar gesprochen, denn dadurch, dass die Werbekosten auch gestiegen sind, um in den Stores weiter vorne zu landen, konnten die kleinen Studios da nicht unbedingt mithalten und nicht wirklich profitieren. Und denen fehlten halt natürlich die Messen in diesem Jahr,
richtig,
um den direkten Publikumskontakt zu haben. Das ist natürlich dann auch etwas schwierig. Nichtsdestotrotz ist die Games-Branche definitiv nicht die Branche, die von Corona die gelitten hat, sagen wir es mal so.
In der Tat, in der Tat. Wenn du aber von Corona-bedingten Verschiebungen von Spielen sprichst, dann müssten wir vielleicht diesen Jahresrückblick mit dem aktuell überschattenden Thema anfangen. Ein Spiel, nämlich das dafür gesorgt hat, dass andere Spiele verschoben wurden um mehrere Monate. Es ist Cyberpunk 2077 erschienen, endlich Anfang Dezember. Und genau. Und es war ein etwas holpriger Start, muss man sagen.
Ja, definitiv war der Start holprig, denn technische Fehler. Wir müssen darüber sprechen. Es gab natürlich eine Menge Pannen, gerade auf den letzten Konsolen, PlayStation 4 und Xbox One. Da hat das Spiel zu extremen Schwierigkeiten geführt. Ich muss dazu sagen, ich kann da nicht aus erster Hand sprechen, denn ich hatte das Glück und war privilegiert und konnte Cyberpunk auf der Xbox Series X spielen.
Ja, ich habe es mir auf der PS5 angeguckt. Das sind ja dann auch die Versionen für, in deinem Fall Xbox One, in meinem Fall PS4, die dann auf den Next-Gen-Konsolen nur laufen, aber eben noch nicht angepasst sind an die Next-Gen-Konsolen. Es ist also sozusagen die Old-Gen-Variante, aber weil sie auf der neuen Hardware läuft, da läuft sie relativ flüssig, oder? Also bei der PlayStation 5, die Variante, die PS4-Variante auf der PS5, läuft sehr gut, muss ich sagen. Wie war das bei der Xbox?
Bei der Xbox Series X läuft die Variante auch sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich vor dem ersten großen Patch nur kurz gespielt. Denn als das Spiel rauskam, war ich auf einem großen Job und konnte nicht direkt zocken. Und tatsächlich dann nur kurz anspielen. Am nächsten Tag kam der große Day-One-Patch. Aber ich stelle wirklich kaum Schwierigkeiten fest. Also so Kleinigkeiten, die man aber bei jedem Spiel mal hat. Aber von diesem großen Shitstorm, der da auch passiert ist, habe ich persönlich rein spielerisch aus erster Hand nichts gemerkt. Was nicht heißt, dass es diese Schwierigkeiten natürlich nicht gibt. Es gibt sie, klar, keine Frage. Auf der anderen Seite gehören solche Shitstorms und solche Hasstiraden natürlich auch gerne zu in die Kategorie nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
In der Tat, ja, dafür sind Gamer ja jetzt auch
entspannte Menschen.
Ja. Ja, ja. Ja, ich meine, wir rechnen uns da ja selber zu. Also natürlich. Das denke ich mal, dass da irgendwie noch eine Schippe oben drauf gelegt wurde. Wir kennen natürlich die Videos wie Cyberpunk 2077 auf zum Beispiel einer PlayStation 4, also nicht der PS4 Pro, sondern der alten PlayStation 4 läuft. Es ist, glaube ich, einfach ein bisschen zu viel versprochen worden seitens CD Projekt Red, dass nämlich ein top aktuelles, grafikintensives Spiel, was für die Lead-Plattform PC entwickelt wurde, das weiß auch, glaube ich, jeder, dass das auf einer, wie alt, 6 Jahre alten Konsole nicht mehr so gut aussieht, ist eigentlich selbstverständlich, oder?
Eigentlich genau das, und eigentlich sollte auch genau das den Leuten bewusst werden. Aber CD Projekt Red hat sich halt sehr aus dem Fenster gelehnt, muss man sagen. Und es gibt, ich hab's nur überflogen, wenn ich richtig verstanden habe, gibt es wohl die ersten Bestrebungen, dass Klagen wegen Irreführung passieren sollen.
Ja, ja. Ob das dann auch so heiß gegessen wird, ne? Warten wir mal ab. Ja. Klar, ich habe auch gelesen, es wird so eine Sammelklage vorbereitet. Das ist in den USA ja auch eine andere Kultur und wird auch anders, ist auch anders lukrativ, nämlich lukrativer als zum Beispiel in Europa. Gucken wir mal, was daraus wird. Es gab es in der Vergangenheit grundsätzlich schon mal, dass gegen Spiele-Releases geklagt wurde. Es gab irgendwie so einen Alien-Teil, nicht der vorige, sondern vorvorige oder so. Es ist schon viele Jahre her. War das Alien Isolation? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Nein, Aliens Colonial Marines.
Das war's, dankeschön, super, du bist gut. Genau, und da war dann das fertige Spiel, ist so weit vom Trailer abgewichen, dass eben es da auch eine Sammelklage gab. Ach ja, ich bin mir ja gespaltener Meinung, denn ich finde, in dieser ganzen Diskussion wird eine Sache dabei vergessen. Ich spiele das Spiel hauptsächlich eben auf dem PC und auf dem relativ leistungsfähigen PC, der jetzt ein Jahr alt ist. Und ich muss sagen, es ist das beste Open-World-Spiel, das ich bis dato gespielt habe. Es ist ein großartiges Spiel auf dem PC, wenn er leistungsfähig genug ist. Ein absolutes Meisterwerk. Und das geht leider in dieser ganzen Diskussion unter, finde ich.
Und was ich finde, was auch untergeht, ist die total faire Politik von CD Projekt Red. Wenn du das Spiel gekauft hast und du bist nicht zufrieden wegen der technischen Pannen, kannst du es zurückgeben und kriegst dein Geld zurück.
Ja, so. Sie haben noch ein paar Einschränkungen hinterher gefeuert, dann, aber grundsätzlich ja, sie sind sehr offensiv damit umgegangen und haben sich ja auch sogar entschuldigt und das erklärt und so weiter. Also ja, das finde ich auch. Sie sind da hätten andere Studios anders reagiert, glaube ich.
Genau das, man bekommt sein Geld zurück. Und dazu kommt halt auch die Sache, die, ja, sie haben sich entschuldigt und ja, solche Dinge passieren halt. So, man wollte das Spiel nicht nochmal verschieben. Was ich einerseits auch verstehen kann, weil wenn du als Entwickler Morddrohungen kriegst nach der letzten Verschiebung, so, dann denkst du zweimal drüber nach, ob du ein Spiel nochmal verschiebst. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ja, natürlich geht's dabei auch um Geld und um Aktienkurse. Brauchen wir alles nicht kleinreden. Ja, und vielleicht hätten sie einfach nochmal 2 oder 3 Monate länger reinstecken können, denn dass die Patches jetzt auch relativ schnell kommen und relativ viel fixen, kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, hätten sie da noch den Monat oder sich die 2 mehr Zeit genommen, wäre das zum Start vielleicht schon alles so gewesen. Gleichzeitig ist aber dann auch eine teilweise wirklich sehr undankbare Community, das möchte ich an dieser Stelle auch mal ganz klar sagen, die da immer nur hetzt und Scheiße verbreitet. Auch durchaus nicht unschuldig daran, dass sowas dann passiert.
Ja, ja,
muss ich, sage ich mal ganz klar, ich finde es schlimm.
Das ist wahr. Das habe ich auch so ein bisschen persönlich erlebt. Ich habe im ZDF Morgenmagazin ja wieder meine traditionellen Weihnachts-Videospiel-Geschenktipps verbreiten dürfen. Und da war natürlich Cyberpunk 2077 meine Empfehlung in der Kategorie ab 18. Ich habe extra auch gesagt, es läuft besonders auf leistungsfähigen PCs sehr gut. So, und das war sogar noch vor dem Release, also noch vor diesem ganzen, vor dieser ganzen Welle der Entrüstung und auch teilweise eben der übertriebenen Entrüstung. So, und daraufhin habe ich dann eine, zwar nur eine, aber immerhin eine Zuschauerzuschrift bekommen von jemandem, der sagte, oh, wie kann man das denn, das haben sie ja mit der heißen Nadel gestrickt, den Beitrag, vermute ich, denn niemand, keine seriöse Redaktion empfiehlt dieses Spiel und zwar für keine Plattform. Und dann habe ich sehr höflich zurückgeschrieben, habe gesagt, nö, hören Sie zu, also das kann nicht sein. Ich kenne viele Redaktionen und ich glaube, da würden einige widersprechen. Also ja, genau, da wurde teilweise doch sehr übertrieben. Der Zuschauer hat dann sehr höflich zurückgeschrieben und wir haben uns dann gütlich geeinigt. Aber ja, diese Knee-Jerk-Reaction ist erstmal die zu sagen, oh, alle scheiße, also furchtbar, das Ding ist komplett unspielbar und zwar überall. Und das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht im Ansatz.
Eben genau das. Und hinzu kommt, das halt natürlich, der Hype war riesig groß und dann freut man sich drauf und dann wird man natürlich enttäuscht. Das ist natürlich dann bitter so. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auch seine Erwartungen einfach mal ein bisschen realistischer halten und vielleicht auch einfach mal davon ausgehen, dass gerade die Menschen von so einem Studio wie CD Projekt Red, die ja wirklich mit Leidenschaft Spiele machen, dass gerade diese Menschen doch versuchen, das Bestmögliche draus zu machen. Ja, dass sie nicht mit Vorsatz hingehen und sagen, so, wir bringen jetzt einfach ein schlechtes Spiel auf den Markt oder ein fehlerhaftes Spiel auf den Markt. Das haben die nicht vorsätzlich gemacht und nicht, weil sie euch was reinwürgen wollen, denn sonst würden sie euch euer Geld nicht zurückgeben. Punkt.
Ja. Ja, ich meine, dass das natürlich ein Klopper ist, so ein riesiges Open-World-Spiel, was auch neue Maßstäbe an Hardware setzt und an eigentlich neue Maßstäbe an alles, an Narration, an eben genau die grafische Darstellung, dass man das für PC und Konsolen rausbringt und das gleichzeitig, das ist eine ganz, ganz hohe Messlatte, auch für ein erfahrenes Studio wie CD Projekt Red. Guckt euch Red Dead Redemption 2 an. Selbst Rockstar, eines der reichsten und vermutlich eben auch größten, personaltechnisch gesehen größten Studios, also es sind ja viele Studios im Verbund, selbst die scheuen davor zurück, die bringen ein Red Dead Redemption 2 immer erstmal in dem Fall haben sie es für Konsolen rausgebracht und die PC-Version kam dann später, oder war es andersrum, ich weiß gar nicht mehr. Konsolen zuerst, ne?
Genau.
Und dann die PC-Version kommt später und da haben auch viele Kritiker fast so ein bisschen böswillig unterstellt, ja, die machen das extra, weil nämlich die Rezensionen dann gut sind, wenn man für Lead-Plattform PlayStation 4, Xbox One entwickelt hat, dann ist das sozusagen ja immer die gleiche Hardware. Bei PC hast du ja eine Fülle von Hardware, sozusagen fast unendlich viele Hardware-Kombinationen, die man im Hinterkopf haben muss. Und wenn diese Version dann erscheint, die PC-Version, dann gibt es deutlich mehr Bugs, als es eben auf den Konsolen gibt. Also die haben sich konzentriert und CD Projekt Red hat sozusagen versucht, alles zu bedienen. Ne? Ich meine, klar, sie haben gesagt, die Next-Gen-Konsolen kommen hinterher, aber es läuft ja auf denen auch. Ne? Also genau. Ja, sie haben einfach etwas versucht, was wirklich, wovor selbst noch größere Unternehmen zurückschrecken.
Ja, eben, richtig, richtig, richtig. Und sie haben ihr Bestes gegeben. Und wie gesagt, wenn das Spiel läuft, ist es genial. Das muss man dazu sagen. Es hat eine wunderschöne Atmosphäre. Ich meine, allein beim Erstellen des Charakters kannst du dich 3 Stunden lang mit aufhalten. Also ganz ehrlich. Ne? Und deswegen, also es ist wirklich, wirklich ein tolles Spiel. Vielleicht wartet ihr mit dem Kauf noch ab. Die nächsten Patches kommen ja jetzt im Laufe des Januars, wenn ich richtig weiß. Und dann wird es wahrscheinlich auch auf den Konsolen rundlaufen.
Auf dem PC hast du es nicht gespielt?
Auf dem PC habe ich es tatsächlich nicht gespielt. Nein, ich hatte mir nur einen Konsolencode besorgt und hab's auch nur auf Konsole gespielt, tatsächlich bis dahin. Anfang des Jahres haben wir übrigens gesagt, Cyberpunk 2077 kann eigentlich gar nicht schlecht werden, aber haben uns vor der Bezeichnung, es ist jetzt schon das Spiel des Jahres, damals tatsächlich behütet. Haben wir gut gemacht. Muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen.
ja, doch ein bisschen Folge. Ich meine, es ist ein Jahr der großen Releases gewesen. Ich finde, Half-Life Alyx ist für mich immer noch als VR-Titel zwar exklusiver, aber trotzdem ist natürlich auch ein ganz heißer Anwärter auf Spiel des Jahres. Aber Cyberpunk 2077 mindestens genauso, sag ich jetzt nach. Ich habe etwa 80 Stunden gespielt auf dem PC. Wie gesagt, relativ leistungsfähiger PC. Ich habe zwar Raytracing nicht an, weil es doch dann zu viel an Auflösung bzw. Framerate kosten würde. Aber auch ohne Raytracing sieht es in 4K auf einem 48 Zoll Bildschirm unfassbar schön aus. Es läuft sehr flüssig und auch alles, was so nicht technisch ist, also einfach die Geschichte, die erzählt wird, die Sidequests, durch die man sich wunderschön ablenken lassen kann. Wie du gesagt hast, die Atmosphäre, also der Soundtrack, das Design, das ist alles überragend und greift so gut ineinander, finde ich. Also ich habe seit Fallout 4 nicht dieses Gefühl gehabt, ach, ich lauf mal von A nach B und überall wirst du abgelenkt im positiven Sinne von einer Welt, die lebendig wirkt, die viel zu bieten hat, vor allem auch wie abwechslungsreich diese Sidequests sind. Oh, es ist, also in dem Sinne muss ich sagen, auf der Plattform ist es für mich ein absolutes Meisterwerk.
Vor allen Dingen muss man dazu sagen, es steckt halt auch voller Easter Eggs und schöner, kleiner, nerdiger Gedenkdinge. Ja. Ja, alleine wenn man in dem Apartment auf Klo geht und sich da genauer umsieht. Das ist, ich hab auf dem Boden gelegen. Das ist einfach richtig grandios.
Aha, das ist mir neu. Das muss ich.
Warst du nicht auf Klo?
Ich war, also ich habe mich da so ein bisschen umgeguckt. Ich habe geduscht, habe ich ein paar Mal.
Ja, und dann du gemerkt, hast nicht oh, man muss
erst mal die Klamotten.
Nee. Du hast die drei Muscheln neben der Toilette nicht gesehen.
Ach ja, da war irgendwas. Doch, ich habe irgendwas.
Da waren drei Muscheln und du erinnerst dich, die drei Muscheln?
Ja, das war doch irgendwas aus Witcher oder so, ne?
Nein. Ach, Witcher. Nee.
Nein.
Hergabe. Ja, jetzt bin ich tatsächlich, jetzt hast du in der Nerd-Fraktion gerade echt ganz schön verloren. Der Demolition Man, Arnold Schwarzenegger, jetzt habe ich verloren. Nein, Demolition Man, Sylvester Stallone, Wesley Snipes in der Zukunft. Sylvester Stallone wird eingefroren, erwacht in der Zukunft und sitzt auf Klo und sagt, das ist kein Klopapier da. Und dann lachen die aus der Zukunft, unter anderem Samuel Bullock, ihn aus und sagen, haha, er weiß nicht, wie die drei Muscheln funktionieren.
Ach ja, stimmt. Ja,
auf dem Klo in Cyberpunk liegen drei Muscheln. Ja, Popkultur 6 Sätzen, richtig. Ja.
Entschuldigung.
Aber es steckt wirklich voller Referenzen. Du hast halt auch so, allein diese, es sieht halt aus so ein bisschen, ja, hätten sie Blade Runner später gedreht mit besserer Tricktechnik, so sähe es halt aus. Und es sieht halt, wenn man in der realen Welt ein Vorbild sucht, reist mal nach Singapur, wenn ihr wieder reisen dürft.
Oh. Oh, interessant, okay.
Ja, als ich im Urlaub das Glück hatte, im vergangenen Jahr für ein paar Tage in Singapur zu sein, also wenn ich jemals so ein Spiel machen würde, würde ich erstmal mich ein paar Wochen in Singapur einquartieren, weil diese Stadt wirklich so aussieht, gerade nachts, wie so ein Cyberpunk-Film. So viel Leuchtwerbung und Lichtreklame und moderne Dinge. Ja. Ne, autonom fahrende U-Bahn ohne Fahrer und solche Geschichten. Also das ist schon toll. Und vor allen Dingen halt auch diese Food Hall, also diese Hawk Center, wo du halt dieses Street Food kaufen kannst. Das ist ja wie in Cyberpunk Blade Runner. Und das Spiel ist wirklich toll. Also wie gesagt, wenn ihr da noch skeptisch seid, weil ihr eine PS4 zu Hause habt ohne Pro oder noch eine ältere Konsole, wartet noch ein bisschen ab, bis die Patches da sind. Und ich glaube, das Spiel wird dann auch relativ günstig wahrscheinlich zu haben sein.
Ja, oder eben, ne, upgradet den PC und also ich spiele für alle, die es interessiert, auf einem Alienware, eben etwa ein Jahr alt, mit einer 2080 Super, also eben schon einer RTX. Was habe ich denn? 16 GB RAM. Und das läuft wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, eher ohne Raytracing, aber es sieht doch wirklich sehr, sehr gut aus und es macht einen Höllenspaß. Also für mich, ich möchte da kaum wählen zwischen Half-Life Alyx und Cyberpunk 2077, weil es so unterschiedliche Ansätze sind. Ne? Das eine ein exklusiver VR-Titel, das andere jetzt dieses große, also irgendwann mal natürlich dann umfassend funktionierend, aber eben doch eben der große Cross-Plattform-Wurf. Also beides für mich das Spiel des Jahres, wenn ich das so auf Augenhöhe nennen darf.
Ich habe da noch einen Kandidaten dieses Jahr, der mich sehr positiv überrascht hat, und zwar Astrobot. Astrobot auf der PlayStation 5. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist im Grunde ein total, es ist im Grunde ein Jump'n'Run, so. Brechen wir es mal runter. Es ist ein Plattformer. Ja. Aber einer, der so liebevoll gemacht ist, mit so vielen kleinen Easter Eggs, mit so vielen kleinen Gimmicks und der auch einfach eindrucksvoll zeigt, was der Controller und die PlayStation 5 tatsächlich in der Lage zu leisten sind. Und deswegen gehört das für mich auch zu einem Aspiranten der Spiele, die mich in diesem Jahr tatsächlich positiv beeindruckt haben. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, das würde ich unterschreiben. Ich habe das auch durchgespielt, bis auf den allerletzten Bosskampf. Den haben wir noch nicht gepackt, weil der ist wirklich sackschwer. Ja,
ja, richtig.
aber alle Welten durchgespielt und mit natürlich eben allem, was man da sammeln kann, eben auch gesammelt. Und das ist eben das Schöne an diesem Spiel. Es ist auch eine so tolle Liebeserklärung an die an alle Playstations, die es jemals gab und an alles Zubehör, weil man sammelt sozusagen diese Artefakte, die Konsolen der Vergangenheit, aber auch das Zubehör zu diesen Konsolen. Und das ist dann eben in so einem Museum wird das dann peu à peu präsentiert. Und ach, das ist einfach toll gemacht. Du hast vollkommen recht, auch von der Spielemechanik her. Und der Soundtrack, allein der Soundtrack ist so toll. Dann stolpert man in der PS4 oder PS3 Level, weiß ich gar nicht, wo wird das immer besungen, die GPU, also da gibt es ein Lied an die GPU, also an den Grafikchip der PlayStation, und in so kleinen Easter Eggs findet man dann so den Text an so Wänden versteckt und kann dann sozusagen mitlesen und so. Also es ist bis hin zu den Liedern ist es toll gemacht. Die PS, weil irgendwo gibt es dann so ein SSD-Lied und so, weil die PS5 ja eben mit SSD läuft. Ja, also wirklich eine Liebeserklärung, genau. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, die haben jahrelang daran entwickelt, um das so perfekt hinzubasteln. Ja, war auch.
So fühlt es sich an. Und aber ist auch ein gemeines Spiel des Jahres, denn man kann es nur spielen, wenn man eine PlayStation 5 hat. Und die lässt ja nach wie vor bei vielen auf sich warten. aber ich denke mal, auch die Lage wird sich im Laufe der nächsten Monate dann durchaus entspannen. Aber auch das gehört zum Jahresrückblick natürlich, die neuen Konsolen, PlayStation 5, Xbox Series X. Tolle Geräte, aber mit der Verfügbarkeit, da haben sich die Hersteller keinen Gefallen getan. Gut, klar, man kann nicht unbedingt was dafür, wenn in so einer Pandemie ja auch noch die Lieferketten schwierig werden, aber nichtsdestotrotz, sie haben sich mit der Politik und halt damit, dass sie auch gegen Bots, die die Konsolen dann schnell einkaufen, nicht wirklich was tun oder nicht wirklich was getan haben, sich keinen Gefallen getan, ehrlich gesagt. Der Konsolenrelease hätte geiler sein können, auch mit Corona, muss man sagen, meiner Meinung nach.
Das stimmt. Und da gibt es auch ganz interessante Bemerkungen von Analysten. Ich habe auf einer anderen Veranstaltung neulich mit dem lieben Michael Pachter gesprochen, dem wohl bekanntesten Videospielanalysten, ne, also eben so einem Wirtschaftsexperten, der für ein Wirtschaftsanalyseunternehmen in den USA eben seit etwa 20 Jahren auf Videospiele blickt, sehr umstritten auch ist, weil er manchmal eben Sachen sagt, also er findet deutliche Worte, er hat irgendwie schon vor längerer Zeit, zu Wii U-Zeiten hat er gesagt, auch Nintendo soll das Hardware-Geschäft aufgeben und wie Sega nur noch Spiele machen, sozusagen Super Mario soll für die PlayStation und die Xbox rauskommen.
Hat er sich vertan?
Findet auch sehr deutlich, ja, er nimmt es zurück. Das tut er aber auch immer gerne und oft.
Das ist gut,
ja. Er sagt immer, wie sagt er immer über sich selber, sein Motto sei often wrong, never in doubt. Ja, also, sehr schön. Er ist da auch relativ bescheiden. So, und der hatte nämlich sozusagen fast angeregt, es ist gar nicht so sehr gegen das Interesse von Microsoft und Sony, dass gar nicht so viele Konsolen am Markt verfügbar sind, denn zum Marktstart verdient man an den Konsolen noch gar nicht so viel. Also er sieht da sogar fast auch zusätzlich eine künstliche Verknappung. Gibt es auch die Meinung.
Ja, gut, okay, klar. Und wie gesagt, diese künstliche Verknappung kommt mit der tatsächlichen Verknappung zusammen dann. Und das führt dann zu dem Super-GAU, der tatsächlich entstanden ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz, also, gute Dinger.
Absolut. Da gibt es neue Konsolen. Ich habe gerade vor wenigen Tagen habe ich meinen Atari VST bekommen. VCS.
Ach, super.
VCS. Ja, ich muss gestehen, ich habe ihn noch nicht auspacken und anschließen können, weil Cyberpunk 2077 mich wirklich also in Schach hält. Aber das Ding ist auch jetzt draußen und Ataris erste neue Konsole in ich weiß nicht wie langer Zeit. In Television folgt im kommenden Jahr, also vielleicht packen wir das auch in den Jahresausblick rein, kommende Woche. Mal schauen, aber das gab's auch, also apokryphe neue Hardware.
Ja. Der Atari VCS, den du dann jetzt bekommen hast, noch nicht ausgepackt hast, ist ja keine Retro-Konsole. Es ist zwar Retro drin, aber es ist halt auch anderes, richtig?
Ja, genau. Also es soll mehr sein. Und wenn wir es eben mit der neuen Intellivision-Konsole, der Amico, zusammenpacken, die im April erscheinen wird, auch verschoben wurde, deren Anspruch ist genau der gleiche. Die wehren sich auch dagegen, Retro-Konsole genannt zu werden, weil die wollen auch mehr sein. Im Falle der Atari-Konsole setzen die einen großen Schwerpunkt auf Online und sozusagen so Social-Media-Schwerpunkt. Die Amico, die will eher so Couch-Koop und familienfreundlich, endlich wieder die Leute auf dem Sofa zusammenbringen, obwohl ich in der Analyse, glaube ich, nicht mitgehe und sage, das haben die anderen Konsolen großartig vernachlässigt. Ich denke, da ist Nintendo weiterhin ganz vorne mit dabei, die Leute auf dem Sofa zusammenzubringen. Das machen wir hier seit vielen Monaten, spielen wir uns zum Beispiel mit Mario Kart durch die Krise. Ich weiß nicht, wie
ihr das macht. Ja, eben, absolut. Doch, genau so. Mario Kart, definitiv.
Ja, ja, genau. Also, aber ja, das ist sozusagen deren Ansatz. Und Atari setzt, glaube ich, sehr auf Online und Social Media und sowas. Sieht auch ganz cool aus, muss ich gestehen. Also, die Atari-Konsole ist schon ein schickes Ding.
Ja, gut, dass du sie bekommen hast. Ich habe sie tatsächlich noch nicht geordert, denke aber tatsächlich drüber nach als alter Atari-Fan. Wobei, ich habe das Original VCS 2600 noch hier rumstehen. Ja. So viel geiler kann das neue Atari doch gar nicht sein. Nein, kann es bestimmt irgendwie. Aber es ist so ein bisschen untergegangen tatsächlich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Also ein großes Tamtam haben sie noch nicht rumgemacht. Aber ich war halt auch einer der ersten Bäcker, habe mir diese Limited Edition eben bestellt, die eben auch diesen Holzlook hatte, wie der ursprüngliche 2600. Und ich glaube, deswegen gehöre ich vermutlich auch zu den ersten, die jetzt tatsächlich beliefert wurden. Ich kann mir gut vorstellen, jetzt Anfang kommenden Jahres bewerben die das Ding mehr und machen dann eben mehr Werbung, gerade auch im sozusagen kleinen Konsolenrennen mit Intellivision. Ich glaube, denn da kauft man sich eher nicht beide, sondern eben eine dieser beiden Retro-Brands. Mal schauen. Also ich glaube, da kommt noch was. Das fängt jetzt gerade erst an.
Ja, ich denke auch. Wobei man muss dazu sagen, wäre nicht das erste Mal, dass Atari marketingtechnisch total ins Klo greift. Das haben sie beim Atari Lynx seinerzeit auch total vergeigt. Und der ist dann mega gefloppt. Aber warten wir mal ab, was da noch kommen wird. Das ist ja ein Thema dann für unseren Ausblick. Wir schauen aber noch mal zurück auf das Jahr 2020. Und was haben wir denn noch? Last of Us 2 natürlich.
Klar. Last of Us 2, Ghost of Tsushima. Zwei ganz, ganz große PlayStation-Exklusivtitel. Und ich denke, wenn man einen der beiden hervorheben müsste, dann wäre The Last of Us 2 das bedeutendere Spiel, oder?
Ja, meiner Meinung nach auch, wobei Last of Us 2 natürlich, es ist bedeutender, es ist insoweit bedeutender, als dass es popkulturell, finde ich, durchaus Bedeutung finden könnte.
Ja.
Denn durch die Homosexualität, die da ja thematisiert wird, indem sie eben nicht thematisiert wird, finde ich, ist das durchaus ein Meilenstein tatsächlich an dem Punkt und auch vom Storytelling her, dass man nämlich switcht zwischen verschiedenen Sichtweisen in der Story. Hervorragend gemacht. Ghost of Tsushima hingegen, ein Spiel, das in einen eine Welt entführt, von der man eigentlich dachte, man kennt sie, aber man lernt sie nochmal neu kennen, nämlich die der alten Samurai.
Ja, und zwar präsentiert durch ein US-Studio, also gar nicht durch ein japanisches Studio, obwohl es ein PlayStation-Exklusivtitel ist und natürlich Sony, eine japanische Firma. Also ganz interessant, aber es funktioniert auch sehr gut. Ich habe Ghost of Tsushima gerne gespielt. Fand es an einigen Stellen, ich fand die Steuerung ein bisschen, sagen wir mal, ungewöhnlich. Und insofern halte ich auch The Last of Us 2 für das bedeutendere Spiel, gerade eben popkulturell gesehen natürlich. Allerdings ist das natürlich auch eine Fortsetzung gewesen von einem ersten Teil, der schon große Wellen geschlagen hat. Also vielleicht gar nicht so schwierig. Ghost of Tsushima, da mal eine ganz neue Lizenz. Beides ganz spannende PlayStation-Exklusivtitel. Aber was hatte die Konkurrenz im Angebot?
Die Konkurrenz hatte die Xbox tatsächlich ein gutes Exklusivspiel dieses Jahr. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ich muss kurz in mich gehen.
Was war denn, wann ist denn Gears 5 erschienen? War das schon 2019? Das ist nämlich ein Knaller, das muss man schon sagen.
Ja, Gears 5 ist mega gut, vor allen Dingen auch mit dem Upgrade für die Series X.
Oh ja.
Ist Gears 5 tatsächlich mega der absolute Knaller. Das ist aber schon letztes Jahr erschienen.
Ach so, ups, Beine, das ist schon wieder Setzen 6.
Gears 5, ich musste aber selber nachgucken, ich gebe es zu. Ja, Gears 5 ist letztes Jahr erschienen. Ich gucke mal, Gears Tactics ist dieses Jahr erschienen, genau. Ach, 5 letztes Jahr und Gears Tactics dieses Jahr. Ja, was ja auch ganz okay war, aber so der richtige große Reißer bei Xbox hat in diesem Jahr tatsächlich für mich gefühlt gefehlt.
Naja, sie haben ja sich mit Halo ganz furchtbar in die Nesseln gesetzt, das muss man auch erwähnen im Jahresrückblick. Sie haben ja einen neuen Halo-Teil präsentiert mit Grafiken, die wirklich, also muss ich sagen, unterirdisch waren. Ja, und das haben wir jetzt in dieser ganzen Cyberpunk-Diskussion schon wieder vergessen. Bei Cyberpunk ging es ja darum, dass sozusagen einige Leute große Performance-Issues hatten. Und eben das Spiel auf alten Konsolen anscheinend miserabel aussah, in Stücken wenigstens. Und hier hat Microsoft selber Spielszenen gezeigt, die miserabel aussahen. Die wirklich, also anders kann man das nicht sagen. Jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel mit, nehmen wir im Vergleich zu The Last of Us 2, einem Exklusivtitel für die PlayStation 4-Generation. Ja, also die vorige Generation des Konkurrenten. Und hier war nun angeblich ein Xbox Series X, Series S, Exklusivtitel, den sie da zeigen wollten. Und der sah aus wie, ich weiß nicht, also PlayStation 3, Xbox 360 Niveau fast. Ne? Sie haben den schnell dann eben wieder rausgenommen, haben auf die Kritik gehört, haben gesagt, wir bessern nach. Ich habe verschoben, haben sie das Spiel dann auch gleich. Aber das war auch ein großer Aufreger, fast ein kleiner Skandal 2020.
Absolut richtig, absolut richtig. Das kann man nicht anders sagen. War Ori Xbox-exklusiv oder war Ori Multiplattform?
Gute Frage. Ich glaube, es ist, also so rein Xbox-exklusiv ist ja fast nichts mehr. Ne? Entweder ist es Xbox One und Xbox Series-Familie exklusiv oder es ist auf den Xbox Series-Konsolen und PC. Aber ich glaube, so war es. Ich glaube, so exklusiv ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann es erschienen ist. Ist es nicht auch schon... Ist es nicht
ein
Remaster?
Will of the Wisps ist meiner Meinung nach in diesem Jahr rausgekommen, tatsächlich.
Ups, ist ja schon wieder.
Aber ganz früh, genau, ganz früh am Anfang des Jahres. Und zwar kurz vorm Lockdown, wahrscheinlich ging es deswegen unter. Kam am 11. März diesen Jahres raus, Ori and the Will of the Wisps.
Und ein bezauberndes Spiel auch, ne?
Wunderschön. Wunderschönes Jump'n'Run, das auch vom Soundtrack her, es berührt einen. Es berührt einen richtig. Und löst durchaus Gänsehaut aus. Also es ist wirklich ein schönes Spiel, schönes Jump'n'Run, auch in einer wunderschön bezaubernden Märchenwelt. Ja. Aber das war's tatsächlich so mit den Xbox Exclusives in diesem Jahr. Da gucken wir in der nächsten Folge Alt und Spiele im Ausblick, was wir da vielleicht im nächsten Jahr erwarten können und wie Microsoft dann punkten will.
Ja, absolut. Vielleicht auch eben im Hinblick auf die frisch dazugekauften Studios, die demnächst rein Microsoft exklusiv sein könnten.
Genau das. Microsoft hat Bethesda in diesem Jahr gekauft für, du hast den Preis irgendwie, glaube ich, im Kopf.
7,5 Milliarden US-Dollar, das ist wahr.
Entschuldigung.
Aber nee, alles gut, alles gut. Das ist tatsächlich eine ganze Menge Geld, aber dafür bekommen sie auch einiges. Welche Lizenzen bekommen sie? Sie bekommen ab sofort sozusagen gehört ihnen die Elder Scrolls Lizenz, also was auch immer da als Skyrim-Nachfolger Elder Scrolls 6 entwickelt wird, und das wird es natürlich, könnte theoretisch, wenn noch keine Verträge unterschrieben waren vorher schon, könnte exklusiv für Microsoft-Plattformen kommen. Sie bekommen, was noch?
Sie bekommen Doom.
Doom. Sie bekommen Wolfenstein.
Wolfenstein, genau. Fallout.
Fallout, eine Riesenlizenz, natürlich.
Ja, und das sind natürlich auch alles Lizenzen, finde ich, die wie Arsch auf einmal zu Microsoft passen. Also, das sind ja diese großen Titel, die PC und halt auch Xbox Community-fähig sind, finde ich. Und das passt auch wie Arsch auf einmal. Also, da hat sich Microsoft was Gutes getan mit dem Kauf. Und da sind wir gespannt, was da kommen wird. Also, ich denke mal da hat Microsoft gut dran getan. Ich höre jetzt schon wieder die einen so, die haben das gekauft, dann werden die ganz schlecht. Na, ich glaube es nicht, denn Microsoft ist ja da durchaus in der Lage, für die ist Gaming ja, seien wir ehrlich, für die ist Gaming so ein Nebenbeigeschäft. Damit, das ist nicht Microsofts Kerngeschäft, deswegen sind sie da relativ locker und entspannt und müssen da keinen Druck ausüben.
Ja,
Ja. Und lassen da ja. Leute einfach mal machen.
Ja, ja, genau. Also ich habe ja jetzt dieses Jahr auch schon in mehreren Podcasts Asche auf mein Haupt gestreut, weil ich in der Vergangenheit ja auch hier in diesen Podcasts anfangs sehr deutlich gesagt habe, oh, Xbox sehe ich deutlich im Hintertreffen. Und wer weiß, ob es überhaupt eine neue Xbox-Konsolengeneration geben wird. Da war ich tatsächlich sehr skeptisch. Und auch wenn jetzt durch diese Zukäufe Microsoft ganz beeindruckend bewiesen hat, dass sie es also ernst meinen mit diesem Geschäft und dass sie da auch lange, viele Jahre ihre Zukunft drin sehen. Also sie haben das quasi zementiert durch diese milliardenschweren Zukäufe. Gab es trotzdem Nachrichten, dass ja, den Nadella musste man, also den Microsoft-Chef, den musste man wirklich überzeugen. Und der hatte tatsächlich sich überlegt, auch mehr oder weniger das Xbox-Projekt sein zu lassen oder also weitgehend hinzuwerfen. Man hat ihn dann überzeugt und er hat sich überzeugen lassen. Das hat, ich glaube, Phil Spencer hat das in einem Interview gesagt, wenn ich das richtig weiß. Aber das war tatsächlich so, ne? Also das war kein Selbstläufer, sagen wir es mal so. Also so ganz Unrecht hatte ich nicht mit meiner deutlichen Skepsis. Aber die muss natürlich nach diesen Aufkäufen 2020 und auch im Jahr davor, da haben sie ja schon so Studios wie Ninja Theory gekauft, was ja auch Hammer-Studios sind. Dann gehört ihnen sowieso Minecraft natürlich seit einiger Zeit. Es gehört ihnen auch, das darf man auch nicht vergessen, gerade in so einem Podcast wie unserem. Double Fine gehört natürlich auch längst zu Microsoft, also eben sprich der ehemalige Entwickler von so tollen LucasArts-Adventuren, ne?
Genau, richtig, richtig. Also von daher, Microsoft baut das Gaming, ja, weiter aus und allerdings halt nicht mit dem Bestreben, wir wollen unbedingt die Nummer 1 werden. Das habe ich nicht das Gefühl, sondern sie wollen einfach Teil sein. Das finde ich gut. Das ist eine gute Herangehensweise.
Ja, genau. Daran habe ich ja auch meine Kritik in der Vergangenheit immer festgemacht, dass ich gesagt habe, ja, guckt mal, die kommunizieren ja überhaupt keine Konsolenverkäufe mehr, sondern sie kommunizieren als sogenannte Metric, also als so Maßeinheit ihres Erfolges, kommunizieren sie nur noch Xbox Live-Aktivierungen. Ich meine, klar, seien wir ehrlich, wann hört man auf, Konsolenverkäufe zu kommunizieren, wenn sie halt nicht so dolle sind?
Richtig.
Aber dahinter steckt schon mehr, und das verstehe ich jetzt tatsächlich, auch mit dieser Strategie, dass sie eben keine rein Xbox Series X, Series S exklusiven Titel rausbringen, sondern entweder kommt das immer auch für den PC oder eben für die Xbox One-Konsolenfamilie, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, wird es keine klassischen Exklusivtitel geben, wenigstens erstmal nicht. Und jetzt verstehe ich tatsächlich, dass es auch eine Strategie ist, einfach zu sagen, Leute, uns ist es relativ egal, ob ihr auf dem PC oder auf der Xbox spielt, Hauptsache ihr spielt unsere Spiele. Und da wollen die hin. Also die sehen sich ganz klar als eben einen Hardwarehersteller, der aber zwei Standbeine hat, nämlich PC und Konsole. Und damit unterscheiden sie sich von Sony und Nintendo ganz deutlich. Und deswegen hast du auch vollkommen recht, wenn du sagst, so eine Lizenz wie Fallout ist, wenn überhaupt, bei Microsoft am besten aufgehoben, weil es eben das zweite Standbein immer der PC ist und sein wird.
Genau, richtig, richtig. Und wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, müssen wir jetzt noch kurz eine aktuelle Meldung, die jetzt vor kurzem noch rauskam, mal kurz ansprechen. Ich halte es ja für einen Fake, dass die Fastfood-Kette KFC eine Konsole rausbringt. Ich halte das für einen genialen Marketing-Schachzug, weil die Idee natürlich, also die ist, wir müssen das mal gucken, bei Twitter hat KFC einen Werbespot rausgehauen, wo sie von ihrer neuen Konsole sprechen. Die, haltet euch fest, ein Fach hat, in dem man die Chicken-Teile warm halten kann. Ja, die quasi die Abwärme der Konsolenbauteile benutzt, um Chicken-Teile warm zu halten.
Ja, Hashtag KFC Konsole, ja, also KF Console, wenn man so will. Ja, sucht mal danach und ihr findet den Trailer. Der erste Trailer, der ist sogar schon aus dem Sommer gewesen und jetzt haben sie nachgelegt und es noch bestätigt. Den ersten Trailer hat man auch gleich für einen April-Scherz verspätet gehalten, aber jetzt legen sie nach und nein, es ist kein April-Scherz, sage ich jetzt mal. Es ist nur ein klein bisschen also falsch vermarktet, denn ich glaube, das ist keine Konsole, sondern es ist einfach ein Gaming-PC. Und den wird's geben. Das ist ja in Zusammenarbeit, glaube ich, mit Cooler Master wird das entstehen. Also im Grunde genommen hackt das Ganze als Gaming-PC ab, aber ja, es wird das Ding geben. Ja, es sieht aus wie so ein, ne, wie so ein Bucket, was man sich kauft. Und ja, man kann Hütchen reintun und es hält es warm.
Okay, gut. Lass uns ein Kastenbier wetten. Ich glaube nicht, dass dieses Ding erscheinen wird. Ich glaube, es ist reine KFC-Marketing-Nummer. Ich glaube, es wird kein KFC, keine KF-Konsole beziehungsweise Gaming-PC in KFC-Optik, glaube ich nicht.
Und also wenn wir schon, absolut, wir wetten total, wenn wir aber schon bei diesen entscheidenden Fragen sind, Leute, guckt euch den neueren Trailer dafür an, dann wird euch auffallen, dass diese komische Metallstele mit dreieckiger Grundfläche da drin zu sehen ist, die vor einiger Zeit da in Utah mal gefunden wurde, dann verschwand, dann an anderen Stellen wieder auftauchte, ihr kennt das sowieso. Und das fand ich besonders interessant, dass das da drin gezeigt wurde. Dadurch eine Möglichkeit wäre, dass sozusagen diese ganzen Stelen überhaupt nur ein Marketing-Gag von KFC waren, um diesen komischen PC oder was auch immer da eben zu bewerben, ob das Ding rauskommt oder nicht. Aber eventuell hängt das damit zusammen. Nur ein kleiner Tipp mal.
Das kann natürlich sein. Oder sie haben die Stele, die ein Marketing-Gag einer neuen Netflix-Serie ist, meiner Meinung nach, die irgendwann aufgeklärt wird, einfach so abgefilmt. Aber klar, das wird die Zukunft zeigen.
Absolut.
Das können wir jetzt natürlich den Blick in die Glaskugel, den gibt's nächste Woche.
Vielleicht sollten wir zum Ende eben, haben ja jetzt schon viel auch über das kommende Jahr gesprochen, vielleicht sollten wir zum Ende nochmal vielleicht so ein besonderes Schätzchen, irgendeine Perle, die wir dieses Jahr entdeckt haben und gerne weiterempfehlen möchten. Mhm. Nennen.
So was unter dem Radar war, meinst du?
Ja, genau. Was wäre da dein Spieletipp?
Ich muss tatsächlich da noch mal ein bisschen in mich gehen und überlegen, was war denn dieses Jahr so ein unter dem Radar-Highlight? Weil wenn ich jetzt sage, Assassin's Creed Valhalla war ein gutes Spiel, ist aber kein unter dem Radar-Highlight. Genauso wie Spider-Man Miles Morales. Auch ein wirklich hervorragendes Spiel, gerade auch popkulturell mit der schwarzen Community in Harlem irgendwie hervorragendes Ding.
Ja. Stimmt, das
sollte man auch erwähnen. Vielleicht Twin Mirror.
Oh ja. Ja.
Vielleicht Twin Mirror ist natürlich auch kein kleines Spiel, es ist von den Machern von Life is Strange, aber auch da wieder ein großes, tolles Story-driven Spiel. So, es geht um jemanden, der nach längerer Pause wieder in sein Heimatdorf zurückkehrt und dann einen Mord aufklärt, sagen wir es mal so, ohne zu spoilern. Und es ist wieder diese typische US-Kleinstadt, vor die Hunde geh, Underdog-Geschichte, die aber sehr gut erzählt ist. Vielleicht ist das so, wenn das als unter dem Radarspiel zählt, wäre das, glaube ich, mein Highlight, das so ein bisschen neben dem Schirm lief, weil es, glaube ich, in der Woche von Cyberpunk auch rauskam.
Ja.
Twin Mirror wäre
es. Und interessant ist auch, dass Twin Mirror nicht der einzige Release von Don't Nod war, von dem genannten Entwickler, sondern sie haben auch Tell Me Why vor einigen Monaten
rausgebracht. Stimmt, richtig.
Ein Spiel, was sich mit dem Thema Transsexualität beschäftigt, unter anderem. Auch ganz spannend, also ein sehr umtriebiges Studio dafür, dass sie große Indie-Releases machen, würde ich mal sagen. Ganz spannend.
Absolut. Was war denn dein Highlight, das so ein bisschen hinter den Bergen versteckt war?
Ja, also ich habe ja, glaube ich, in vielen Podcast-Folgen dieses Jahr schon darauf hingewiesen, dass der VR-Titel Paper Beast von Eric K.I. für mich also eines der Spiele des Jahres sein wird. Insofern brauche ich das jetzt hier nicht mehr zu nennen. Ich glaube, das habe ich genug gemacht. Also Paper Beast. Inzwischen eben auch für die PC VR-Brillen. Was ich vor kurzem erst gespielt habe, weil es auch erst vor kurzem rausgekommen ist, ist ein Spiel, das heißt Morkred. Und das möchte ich euch allen sehr empfehlen. Morkred. Soweit ich weiß, Xbox Konsolen exklusiv und PC, auch bei Steam zum Beispiel, natürlich anderen Plattformen. Morkred ist ein ganz, ganz grandioses Spiel, weil es vom Spielprinzip erstmal, von der Mechanik her, relativ einfach ist. Zwei Figuren schieben eine große Lichtkugel durch ein Verlies. So, das ist jetzt erstmal so die Mechanik, ohne große Geschichte dahinter. Was aber sofort ins Auge fällt, ist eine wunderschöne visuelle Umsetzung. Ganz, ganz anspruchsvoll, toll dargestellt alles. Und bei der Spielmechanik, der Twist, der das Spiel zu einer richtigen, schweren, schweren Herausforderung macht, ist, keine dieser Figuren darauf in einen Schatten geraten, in den Schatten der jeweils anderen Figur oder in den Schatten von Objekten. Und weil man eine Leuchtkugel durch dieses Verlies schiebt, verschieben sich natürlich auch die Schatten die ganze Zeit mit der sich bewegenden Kugel.
Aha.
Und wenn man es alleine spielt, bewegt man mit zwei Analogsticks beide Figuren gleichzeitig. Es ist unfassbar schwer, das alleine zu spielen. Und für mich also ein Spiel, was leider vermutlich eben so ein bisschen unter dem Radar, gerade eben der riesigen AAA-Releases eben jetzt aktuell mit Cyberpunk, da so ein bisschen untergehen wird. Aber Leute, guckt euch das an und spielt es. Morgred, ein ganz, ganz, ganz toller Titel.
Okay, alles klar. Der kommt dann auf diese Liste des Jahres. Und ja, damit bleibt uns zu sagen, auf Wiedersehen 2020, möge 2021 besser werden. Das wird es definitiv, denn der große Wust wird sich hoffentlich dann mehr und mehr auflösen. Das fände ich sehr, sehr schön.
Cyberpunk 2021.
Genau, Cyberpunk 2021 ist dann das Ding. Und ja, ihr werdet auch schon bald von uns Neues hören, denn was folgt nach dem Rückblick? Der Ausblick. Und auch dafür werden Andreas und ich und hoffentlich dann auch wieder Jockel, wenn er denn Luft hat und vom Gänsekochen genug hat, vielleicht wieder dabei sein, dass wir dann auf das Jahr 2021 hinausblicken und euch sagen, worauf wir uns freuen, worauf wir uns freuen können. Und ja, was vielleicht noch alles passieren wird.
Absolut. Und wenn ihr Anregungen habt, Fragen an uns, Anregungen, die in unseren Jahresausblick dringend rein müssen, dann schreibt uns doch zum Beispiel auf Facebook.
Genau, auf Facebook in die Kommentare zu unserem Podcast gerne reinschreiben. Und dann werden wir schauen, dass wir das auch umgesetzt kriegen. Ich habe noch ein Gaming-Highlight beinahe vergessen.
Ach, ja.
Das war der Auftritt von Andreas Garbe bei Kultur aus der Konsole in Düsseldorf. Also, wenn ihr solche, und das ist ja nicht die einzige Veranstaltung in der Republik, die es gibt zum Thema Konsole oder Videospiele und Kultur. Wenn es bei euch in der Stadt oder bei euch in der Nähe so eine Veranstaltung gibt, schaut da mal rein, wenn es wieder Veranstaltungen geben sollte. Das ist ja auch noch so ein bisschen die Krux. Aber wenn ihr sowas habt, supportet sowas. Das ist immer sehr, sehr nice.
Ja, oder eben in der Mangelung tatsächlicher Präsenzveranstaltungen, nutzt das große Angebot von Online-Veranstaltungen. Es gab ja nun mehrfach das tolle Quartett der Spielekultur von der Stiftung Digitale Spielekultur aus Berlin. Da gab es mehrere Folgen, denen war ich teilweise auch beteiligt. Aber es gibt viele andere Online-Veranstaltungen, Streams, ihr seid
zum Beispiel
nicht
die,
allein.
In der du regelmäßig auftrittst, erzählst doch
auch.
Erzähl's doch.
Das auch, ja.
Lass gut, dich doch nicht bitten, Andreas.
Danke, danke, danke. Also, ich wurde gebeten, deswegen die Mega Play Live, auch aus dem schönen Nordrhein-Westfalen, ist eine tolle Veranstaltung von Nico Rüther und Alex Ziska, die ins Leben gerufen haben mit ihrer großartigen neuen Firma. Und da war jetzt die zweite Folge schon, die ich moderieren durfte, wo wir tolle Spiele vorgestellt haben, mit spannenden Leuten gesprochen, zum Beispiel eben auch dem Europapräsidenten der Intellivision Amico oder eben Michael Pachter, wie vorhin zitiert. Genau, also da gibt es auch andere Möglichkeiten, einfach online seine Leidenschaft für Games zu teilen und für kurze Zeit der eigenen Wohnung zu entfliehen.
Und das werden wir jetzt auch tun. Wir entfliehen zumindest dem Bildschirm, vor dem wir gerade sitzen und miteinander kommunizieren und wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein und denkt dran, alles wird gut.
So ist es. Wiedersehen.
Und auch dir guten Rutsch, Andreas.
Gleichfalls, euch allen auch.
Macht's gut. Tschüss.
Danke.